Der Märchen-Schrottcast.
Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Eine unwissenschaftliche Analyse.
Mit Maria und Felix.
Heute nicht in Stein gemeißelt, der standhafte Zinnsoldat. Ein Zinnsoldat, für dessen zweites Bein der Zinn nicht gereicht hat, verliebt sich in eine Tänzerin, die auf einem Bein steht. Der Soldat denkt deshalb, sie hätten ein ähnliches Schicksal und kann die Augen nicht von ihr lassen. Das missfällt einem plötzlich auftauchenden Kobold, der an dem nun folgenden Unglück des Zinnsoldaten nicht unschuldig sein könnte. Durch verschiedene Umstände fällt dieser nämlich aus dem Fenster, wird kurz darauf in ein Zeitungsboot gesteckt, auf dem er davontreibt und fast untergeht. Schließlich wird er dem Ertrinken nahe von einem Fisch verschluckt. Dieser landet nun auf dem Speiseplan der Familie, die den Zinnsoldaten vorher verloren hat. So kann der Zinnsoldat ein letztes Mal seine Tänzerin bewundern, bevor der Sohn der Familie ihn scheinbar grundlos, der Soldat hat erneut den Kobold im Verdacht, ins offene Kaminfeuer wirft. Die Tänzerin wird jedoch von einem Windstoß hinterhergeweht und so sind die beiden letztlich vereint.
Ja, heute sprechen wir über den tapferen Zinnsoldaten. Kunstmärchen von Hans Christian Andersen von 1838. Und der ist uns schon mal begegnet bei des Kaisers Neue Kleider. Das ist also schon jetzt, glaube ich, das zweite Andersen-Märchen, das wir hören.
Schon das zweite. Ja, wir sind schon sehr grimmlastig
bisher. Wir waren bisher sehr grimmlastig, genau. Aber das Besondere ist, das habe ich jetzt eben nochmal recherchiert, als Kunstmärchen kann es eben tatsächlich einem Autoren zugeschrieben werden. Das ist ja meistens bei den Grimm-Märchen eben nicht so, dass es da verschiedene Quellen gibt oder so. Darüber hat man schon mal kurz gesprochen. Und diesmal ist es eben tatsächlich eine Geschichte, die Hans Christian Andersen sich selbst ausgedacht hat. Und ja, damit auch normalerweise einem höheren literarischen Anspruch genügen soll und eben auch nicht primär für Kinder gedacht ist. Ja, und wie hast du das denn erlebt? Würdest du das auch so unterschreiben? Findest du das literarischer als das, was wir bisher gelesen haben?
Genau, da wollte ich nämlich noch drauf eingehen. Also erstens oute ich mich immer mehr oder werde ich immer mehr zum Fan von Hans Christian Andersen, muss ich sagen. Also ich finde halt seinen Humor gut. Hatten ihn jetzt schon zweimal.
Hatten wir schon zwei.
Das ist jetzt das dritte Märchen von ihm. Das Kaisers Neue Kleider und die Prinzessin auf der Erbse.
Achso, genau, das habe ich nämlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, okay. Das ist Kaisers Neue Kleider. Ja. Okay, das,
so gut höre ich dir zu.
Ja, offensichtlich.
Ja. Genau, also ich finde es wirklich, dass es herausragt, in wie gut es geschrieben ist. Also im Vergleich zu den Märchen, die wir bisher hatten, finde ich, merkt man richtig krass, dass es einfach besser geschrieben ist.
Absolut. Finde ich auch, ja.
Und auch, also zum Beispiel halt allein schon diese Perspektive, die am Anfang eingenommen wird, dass halt aus Sicht dieses Zinnsoldaten geschrieben ist. Und ja. Der Zinnsoldat dann hört, was der beschenkte Junge über die Zinnsoldaten sagt und so. Das finde ich halt schon total anders als in den meisten anderen Märchen eben.
Ja, das sehe ich auch so. Und
also schon da habe ich begonnen, mich in das Märchen zu verlieben. Ich muss leider sagen, es ist direkt, ich kannte es aus der Kindheit. Ich glaube, mir wurde es mal vorgelesen, aber ich habe es nicht in Erinnerung behalten. Und ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube, Kinder können damit vielleicht auch gar nicht so viel anfangen. Vielleicht können da die Hörer mal Feedback geben, wie es ihnen ging. Aber ich habe es nicht mehr so im Kopf gehabt. Und als ich es jetzt gelesen habe, fand ich es einfach toll.
Ja, ich finde, man kennt so Bilder aus dem Märchen, aber irgendwie nicht die Geschichte. Also diesen Zinnsoldaten kennt man irgendwie schon als so als Motiv. Und das gibt's ja auch immer mal wieder so in der Popkultur. Vielleicht kommen wir nachher nochmal sogar kurz darauf zu sprechen. Aber so richtig die Geschichte, ganz präsent war sie mir auch nicht, ehrlicherweise. Aber mir geht's genauso, dass ich sie also viel literarischer fand und was ich echt auch spannend finde, wie du sagst, wie sie geschrieben ist, dass sie trotzdem einerseits diesen Zinnsoldaten ja so vermenschlicht und aus dieser Perspektive geschrieben ist, andererseits aber der Zinnsoldat trotzdem eben nicht, also ja trotzdem keine bewegte Figur ist. Also er wacht nicht irgendwie zum Leben und läuft dann wirklich rum, sondern er bleibt ja die ganze Zeit eben dieser starre Zinnsoldat.
Ja, wobei das ja auch ein bisschen eben so gesagt wird, dass das ja nur daran läge, dass er sich nicht rühren darf, weil er ein Soldat ist. Aber da kommen wir vielleicht auch noch mehr darauf. Mhm. Also ich wollte erst nochmal vorweg schicken, um halt nicht nur abzufeiern, was diese, ja, nicht nur abzufeiern, dass es natürlich auch ein bisschen creepy ist, wie er halt diese Tänzerin die ganze Zeit anstarrt oder man könnte sagen, wie sagt man im negativen Sinne?
Gafft?
Ja, gafft oder, ja genau. Das könnte man halt schon auch negativ sehen, wo halt die Frage ist, wie creepy ist das wirklich, weil sie ist ja Tänzerin und da ist halt die Frage, tanzt sie nur für sich oder tanzt sie auch, um bewundert zu werden? Es kommt halt überhaupt nicht raus in dem Märchen, was die Tänzerin über ihn eigentlich denkt. Ob die überhaupt bemerkt, dass er sie anstarrt.
Ja, sie reden ja auch nicht miteinander, oder?
Nee, sie reden nicht miteinander, aber sie...
Und also das würde ich ja eben auch darauf zurückführen, dass sie es ja auch nicht können.
Es gibt eine Stelle, da geht er verloren, als er aus dem Fenster fällt und der Junge, dem er gehört hat, der sucht ihn auch erstmal noch mit seinem Dienst, mit dem Dienstmädchen zusammen. Und da steht, hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn wohl gefunden, aber er fand es nicht für passend laut zu schreien, weil er in Uniform war. Also ich finde, es wird immer wieder, es gibt mehrere Stellen, wo so gezeigt wird, er könnte sich ja schon bewegen oder sprechen, aber er ist ja Soldat und das passt ja nicht.
Aber es passiert halt auch nie. Also ich finde das schon sehr auffällig, dass er komplett regungslos bleibt die ganze Zeit. Und ich glaube nicht, dass das eigentlich könnte. Ich finde schon, dass der Text das eigentlich eher nahelegt, dass das... Dass er zwar denken und fühlen kann, aber dass das eigentlich trotzdem erleblos eigentlich ist.
Also für mich ist es eher so ein Ding, dass er halt einfach so ein gehorsamer Soldat ist, der ist halt wie diese, wie heißen die in England, die da vor dem Palast stehen.
Diese Wachen vor dem Buckingham Palace meinst du?
Zum Beispiel, ja. Das gibt es aber auch in anderen Ländern, ne? Dass du halt, da gibt es ja immer wieder diese kindischen Scherze, ja, dass du irgendwie vor denen irgendwas machst und versuchst, die zum Lachen zu bringen oder so und die dürfen das nicht. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, wo das, finde ich, so ein bisschen dieses Zucht und Ordnung und fast schon so, also ich sag mal so, er kommt ja, wenn er auf dem Zeitungsboot fährt, an einer Ratte vorbei. Und die Ratte, würde man heute wahrscheinlich sagen, ist auf jeden Fall ein Allmann. Weil was verlangt sie von ihm? Einen Pass.
Ja, natürlich.
Und als er den nicht zeigt, der schweigt still und hielt das Gewehr noch fester. Das ist auch ein, eigentlich braucht er Muskeln, um das Gewehr noch fester zu halten. Und das ist auch was, wo er sich eigentlich bewegt. Genau, auf jeden Fall kann er ihr den Pass nicht zeigen und dann will die Ratte ihn halt sofort festnehmen, weil er keinen Zoll bezahlt hat. Und also mehr Allmann geht ja wohl nicht.
Genau, aber das finde ich tatsächlich einen ganz interessanten Punkt, weil, wie gesagt, ich lese es eigentlich ganz anders und das wäre vielleicht auch wirklich ein Punkt, wo mich dann auch sehr die Interpretationen unserer Hörenden sehr interessieren würden, wie ihr das lest. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung, ich habe es ja gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt so verschiedene Adaptionen und Interpretationen in der Popkultur und es gibt ein Musikvideo von Daft Punk, das ich jetzt gerade nochmal geschaut habe in der Vorbereitung. Und das würde jetzt meine These sehr stützen. Also da ist es auch eine absolut leblose Figur in einem Museum, sozusagen, die so Teil der Erzählung ist.
Ja, natürlich ist er ein Spielzeug. Aber ich meine, es gibt ja auch die Stelle zum Beispiel, wo es dann so Toy Story-mäßig so ist, dass die Spielzeuge plötzlich sich alle bewegen und miteinander spielen, als es Abend wird und kein Kind mehr zuguckt. Da wird ja dann auch wieder, also es ist so ein Zwischending, glaube ich.
Tja, da, ich hatte das...
Also von der einen Perspektive, aus Sicht der Menschen, ist er einfach ein Spielzeug, aber es wird schon nahegelegt, dass wir das vielleicht gar nicht alles... Also, und das Daft Punk-Video ist ja dann wahrscheinlich auch aus Menschensicht, oder?
Tja, darüber kann man wahrscheinlich streiten. Dann guck dir das mal an, ist ganz interessant.
Okay, mach ich mal. Verlinken wir natürlich.
Ja, das... Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es tatsächlich nicht eindeutig und ich finde oder ich glaube, dass das Absicht ist.
Ja, absolut. Das glaube ich schon auch. Also, dass es zweideutig ist, glaube ich. Aber ich finde, zweideutig heißt ja auch, es gibt auch diese Perspektive, er kann sich bewegen und tut es nicht, weil er eben...
Ja, ja, ja.
Und da wollte ich jetzt, ich wollte noch ganz kurz auf einen Punkt im Märchen selbst eingehen, bevor wir dann zu dem drumherum noch kommen. Dass ich eine Stelle besonders rührend fand in meiner romantischen Ader, die ja sehr klein ist. Also, wo er dann so sagt, Er kann ja nichts bieten, mäßig so. Also sie wohnt in einem Schloss und er hat nur die Schachtel und oh, das ist so süß, wie er sich über sowas dann schon gleich Gedanken macht. Und das ist natürlich auch sowas, also sowas Altbackenes, Männliches,
Ja.
aber irgendwie finde ich es trotzdem rührend.
Also mich hat tatsächlich das Ende sehr bewegt. Also das fand ich ganz furchtbar.
Ja, können wir darauf später eingehen, weil
Ja, können
ich
wir.
habe noch, also pass auf,
Dann,
Felix, du
ja.
musst jetzt tapfer sein.
Okay.
Ich weiß, du bist kein Freund des Abschweifens, aber ich will mal kurz dir einen Einblick in meinen Kopf geben.
Okay.
Also es ist so, ich kann einen Text lesen und diesen Text lesen und ich kann einen Text lesen, dass ich ganz viel in meinem Kopf da sofort, also es ist wirklich so, ich lese, ich habe den gelesen und habe versucht, mich da zu öffnen mit, was kommt mir dazu in den Sinn.
Ja.
Und dann sage ich dir bei dem Märchen bling, 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 lauter irgendwie so Quersachen von Dingen, die ich kenne, die ich schon mal gesehen habe, die irgendwie.
Okay.
Und da würde ich dir gerne mal eine kleine Exkursion anbieten. Ich
Ja,
versuche
dann
es
biet mal
kurz zu
an.
halten und ich komme dann zum Ende hin auch auf ein Ende, was uns vielleicht auch, was du auf jeden Fall auch kennst. Also pass auf.
Oh, jetzt bin ich aber ganz gespannt. Okay.
Also, es geht los mit natürlich Toy Story, habe ich ja schon gesagt, ne? Dieser Punkt, wo sie,
Ja,
wo die
ja.
Spielzeuge dann auf einmal sich gegenseitig unterhalten. Und dann dieses Soldatische an sich, muss ich sagen, ich kann damit ja überhaupt nichts anfangen eigentlich. Dieses du darfst dich nicht rühren Ding und halt diese
Ja,
ganzen
ja, ja.
Regeln oder dass du nicht weinen darfst, weil du ein Soldat bist und so. Ich verstehe es auch einfach. Ich verstehe noch nicht ganz. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du halt jetzt gerade mitten im Gefecht stehst, dass es dann schon wichtig ist, jetzt nicht zu emotional zu werden. Also da gehe ich voll mit. Aber dass man später das nicht mal für sich aufarbeiten kann oder darüber spricht, oder also das ist halt, finde ich, schon die negative Seite, die eigentlich auch veraltet ist und wo ich halt nichts mit anfangen kann. Aber wo ich halt wirklich diesen Gehorsam oder dieses seinen Mann stehen oder so bis, also so, wo ich das halt das erste Mal irgendwie auch mit dem Herz dabei war, war bei dieser Virunga-Doku. Kennst du die?
Nee.
Also da geht es um so einen Naturschutznationalpark in Afrika. Ich glaube im Kongo, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und der heißt eben Virunga-Nationalpark und da leben die letzten Berggorillas. Und es gibt eine Truppe, die halt da versucht, die Wilderer von wegzuhalten und eben generell diese Tiere oder halt den Park an sich zu schützen. Und diese Truppe ist halt, das sieht man auch in der Doku, halt extrem korrupt und so. Und dieser Anführer ist ein belgischer Prinz. Und der ist für mich so beeindruckend. Am Anfang denkt man immer, ja, komisch, warum hat er immer seine komischen Sachen da? Der hat so ein komisches rotes Ding auf der Schulter immer, wenn er da vor denen auf und ab marschiert und den Reden hält und so. Und irgendwie kommt es am Anfang so, wo ich denke, irgendwie komisch halt, weil das genau dieses Ding ist, was mich halt so abstößt an diesem Thema. Und am Ende versteht man voll, warum er genau das so macht und warum es so wichtig ist. Und also ich habe so einen Respekt vor diesem Mann inzwischen. Ich habe ja auch noch nachrecherchiert, dass es dann später auch noch mehr passiert. Also ich kann die Doku auf jeden Fall empfehlen und das hat mich daran voll erinnert, weil also halt diesen Widerspruch in mir dazu.
Aber wieso, also und was war jetzt die Erkenntnis genau, die du gewonnen hast? Also
Warum es diese soldatische Tugend oder diese Re oder diese auch dieses eben standhaft sein, was halt in den Märchen auch ist, warum das so ein gutes Ding eigentlich ist im
aber das,
Soldaten.
also, und das sieht man, weil das hast du jetzt nicht erzählt, aber das sieht man in der
Nee,
Doku
das,
dann.
ich finde schon, ich will jetzt nicht spoilern halt, was da
Ach
alles noch
so, okay,
passiert.
verstehe.
Am Ende ist es sehr gewinnbringend, wie sich dieser belgische Prinz eben verhält und das ist ja eigentlich auch standhaft und soldatisch auf eine Art. Dass er halt vor seinen Leuten zum Beispiel keine Schwäche zeigt, weil wenn du in dem Moment zeigst, du stehst selber nicht dahinter oder du hast selber Schiss oder so oder du heulst selber, dann laufen dir gerade so korrupte Leute immer super schnell davon. So.
Ja.
Die müssen ja in dich dann vertrauen. Und das
Okay.
meine ich halt so.
Okay.
Dann komme ich weiter Und zwar gibt es ja dann die Stelle, wo der Zinnsoldat verloren geht und die ihn suchen. Und er steckt dann irgendwie zwischen zwei Pflastersteinen. Und das habe ich ja schon zitiert, dass er da sagt, also das heißt, wenn er jetzt hier gerufen hätte, hätte er ihn gefunden. Und du kennst doch sicher diese Situation, du hast irgendein kleines Teil oder irgendwas verloren und du weißt, es ist dir gerade erst zum Beispiel auf den Boden gefallen oder irgendwo, es muss irgendwo sein und du findest es nicht. Kennst du das?
Ja, klar.
Und dann habe ich gerade, habe ich, als ich dann das habe ich dann sofort gedacht, in solchen Situationen bräuchte man den Squawks aus Donkey Kong. Kennst du den?
Okay. Nee, warte, wer ist das? Also
Das
Donkey Kong
ist,
kenne ich.
genau, und da muss man halt in den Levels, wie in fast allen Jump'n'Run-Spielen, so bestimmte Artefakte oder Münzen oder sowas finden.
Ja.
Und die sind halt irgendwo
Sind es bei
versteckt.
nicht Bananen bei Donkey Kong?
Ich glaube, mit Bananen kannst du dir Sachen kaufen in dem Shop.
Mhm.
Und wenn du dann einen Squawks kaufst, dann kannst du den halt für ein bestimmtes Level einsetzen. Und dann läufst du durchs Level. Und wenn du dann an der Stelle bist, wo die Münze irgendwo ist, auch nicht zu sehen vielleicht, aber halt in der Nähe, dann schreit der Squawks.
Okay.
Und der hätte natürlich auch den Zinnsoldaten vor einigem bewahrt.
Ja, wahrscheinlich. Das kann sehr gut sein.
Genau. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Querverweis. Und zwar, das Ende hat mich ein bisschen an den Film, den wir mal zusammen gesehen haben, den du ja nicht so gut fandest, aber einer meiner Lieblingsfilme, dieser französische Film Jeu d'enfant, erinnert. Also auf Deutsch, Liebe mich, wenn du dich traust.
Ja.
Das ist dieser Film mit dieser Spieluhr, die sie immer gegenseitig hin und her tauschen und sich Aufgaben geben.
Ach ja, ja.
Und am Ende sind sie beide, also sie kriegen sich eigentlich nie. Aber sie sind dann vereint in einer Baugrube, die mit Beton übergossen wird und sie werden da
Ja,
einbetoniert.
furchtbar.
Ja, und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass die beiden eben im Feuer landen, wobei man ja da auch wieder sagen muss, nicht absichtlich, das ist im Film anders. Und auch, also speziell die Tänzer, man weiß ja nicht, ob sie sich wirklich lieben oder so. Also er
Ja,
sie
ja, ja.
schon, aber sie ihn halt nicht unbedingt.
Who knows, ja.
Und was ich jetzt in der Zusammenfassung noch nicht erwähnt habe, dass er ja zu einem Zinnherzklumpen
Ja. Ja.
schmilzt und von ihr bleibt noch eine Flitterrose über, die aber kohlschwarz gebrannt ist. Und
Ja.
was genau fandest du jetzt an dem Ende wie?
Also, ich finde es ein sehr
herzzerreißendes Ende tatsächlich auf eine Art.
Ja.
Also, mir hat es wirklich gefallen und ich finde es auch ein tolles Ende. Und wie du auch sagst, es hatte ja auch was sehr, das hat schon was Künstlerisches und was man sich eben auch in so einem Film oder sowas vorstellen kann.
Ja.
Ich bin da, glaube ich, auch echt anfällig für sowas, weil das hatten wir das letzte Mal ja auch schon mal, dass ich so an materiellen Sachen hänge und sowieso dazu neige, die zu verwenschlichen. Also bin ich da natürlich auch für den Zinssoldaten, auch wenn es vielleicht jetzt gerade anders wirkte, bin ich absolut anfällig für denen Emotionen zuzusprechen, die sie nicht haben.
Ja, also ich war auch durchweg in Liebe für diesen Zinnsoldaten total in dem Märchen. Aber ich muss sagen, beim Ende bin ich hin und her gerissen. Weil
Aha.
ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute, von denen ich klar ist, dass sie das wirklich möchten, am Ende gemeinsam so beerdigt sind, sozusagen. Aber vielleicht ist es auch ein sehr persönliches
Ja, 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 ja,
Thema.
ja.
Aber wenn wir jetzt sagen, das ist sehr romantisch und sie hinterlässt ja auch ein Zeichen, dann lesen wir das ja im Text schon so, dass das eine wechselseitige Beziehung ist.
Meinst du, weil von ihr die Rose überbleibt,
Ja.
ist das ein Zeichen, dass sie das auch
Ja.
wollte? Ja?
Also so verstehe ich das schon, ja.
Okay.
Verstehst du das nicht so?
Ich weiß nicht, also zumindest im Feuer landet sie ja sehr zufällig auch eben.
Ja.
Da kann sie ja, hat sie ja nichts zu beigetragen, oder?
Wir wissen es jedenfalls nicht.
Also ich bin da eben zwiegespalten und ich habe auch noch einen Punkt, einen letzten auf den Text bezogenen, wo ich auch dich mal fragen wollte, und zwar am Anfang ist es ja schon so, dass er denkt, sie hätte auch nur ein Bein
Ja.
und liegt damit aber ja falsch. Und das ist aber ja auch einer der Gründe, warum er denkt, es wäre die richtige Frau für ihn.
Ja.
Also das ist schon mal eigentlich der falsche Grund, muss man sagen.
Ja.
Also es ist sowieso ein falscher Grund, glaube ich, jemanden nur wegen so einer Sache. Egal, ja, es ist halt oberflächlich, egal ob es jetzt was Positives ist, wie man es jetzt nimmt. Und da habe ich mich halt gefragt, wie viel projiziert er eigentlich da überhaupt rein, was überhaupt nicht so stimmt halt. Weil ich kenne das halt so von Beziehungen, auch von eigenen teilweise, dass man so gerade am Anfang, oder die beiden kennen sich ja nicht, die haben ja noch nie miteinander gesprochen.
Ja.
Dass man halt in den anderen irgendwas rein interpretiert, wo man denkt, das passt voll gut zusammen und dann so mit der Zeit so merkt, das ist alles Quatsch. Also der ist überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oder der findet gar nicht die gleichen Sachen gut wie ich. Oder verstehst du das, dass das so total schnell dann auffliegt, wenn man dann wirklich zusammen ist zum Beispiel?
Ja, klar, natürlich, weil es ja auch immer ein Stück weit einfach eine... so ein Spiegel von dem ist, was man selber gerne hätte.
Genau, und das lese ich aber da halt auch total raus. Und das ist auch ein Grund, warum ich mir eben nicht so sicher bin, ob es wirklich so gut ist, dass die am Ende beide im Feuer
landen. Okay, naja, da akzeptiere ich so eine romantische Märchenlogik, dass ich das doch einfach irgendwie voraussetze.
Es ist natürlich romantisch, aber da kippt es bei mir schon fast, sag ich mal.
Ja.
Ich habe doch noch so die ein oder andere Diskussion aufzumachen.
Okay.
Also, einmal ist es so, dass als er nach Hause wieder oder als er wieder in diese Wohnung kommt und aus dem Fisch gezogen wird, trägt die Köchin dann in das Zimmer rein, wo ihn alle sehen können, weil hier steht, alle wollen einen solch merkwürdigen Mann sehen, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Also das finde ich so ein gutes Beispiel für den Humor auch. Und diese Situation, das kennt man ja auch, oder? Dass irgendjemand was bewundert, oder es ist halt auch oft in Filmen oder so, ne? Dass man eigentlich so denkt, ja, mir ist es aber jetzt eigentlich eher unangenehm, wie mich die jetzt alle dafür abfeiern, dass ich in einem Fisch gesteckt habe. So. Und es ist ja auch eben gerade nicht soldatisch auch wieder, ne? Also es passt ja gar nicht in sein Selbstbild.
Ja.
Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Dass es nicht in sein Selbstbild passt, dass er aus dem Fisch gefischt wird. Und deswegen ist es ihm eher peinlich, oder?
Ja, ich bin da jetzt tatsächlich gerade sowieso ein bisschen bei dem Humor am Überlegen, weil das tatsächlich so eine Art Humor ist, den ich gar nicht als solchen irgendwie erkenne. Das sind so Stellen, die wahrscheinlich so ein bisschen lustig gemeint sind, wo ich aber selber immer finde, es ist so tragisch.
Es ist natürlich total tragisch. Es ist halt eine Tragikomödie dann halt auch, ne?
Ja.
Also ich mag es sehr, muss ich sagen. Und was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, darauf wollte ich eigentlich auch noch eingehen, dieser Moment, wo der Junge den Zinnsoldaten ins Feuer wirft, das finde ich auch voll den spannenden Moment, weil da steht ja so scheinbar grundlos und so.
Ja, ja.
Aber ich glaube, er schaut ihn an, oder? Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen. Und er gab keinen Grund dafür an. Und das wird ja dann auf den Kobold geschoben. Und ich kenne aber solche Situationen zum Beispiel mit Kindern. Also, dass man irgendwie sich so in die Augen schaut, es war gar nichts. Und du merkst plötzlich durch diesen Blick, es schaukelt sich gerade so Wut plötzlich hoch, so, die einfach von nichts kommt. Und das ist ja auch ein Kind in dem Märchen. Und ich hatte sogar schon eine Situation, dass ich dann eine gewischt bekommen habe von dem Kind in dem Moment. Und ich so, was war jetzt? So, also man hat so richtig gemerkt, so irgendwas ist gerade so eine Wut da und auf einmal so batsch, so aus dem Nichts. So. Und du denkst, okay. Hä? Und das hat mich daran voll erinnert. Und ich glaube, das ist bei Kindern vielleicht wirklich öfter so, dass das einfach so von jetzt auf gleich sich so die Stimmung plötzlich so kippt und die selber gar nicht wissen, was gerade los ist, und dann müssen sie dann irgendwas auslassen. Fand ich auf jeden Fall auch einen interessanten Aspekt noch.
Mir ist da jetzt gerade was dazu eingefallen, das habe ich vorhin, glaube ich, nicht so richtig auf den Punkt gebracht, warum ich dieses Ende so furchtbar oder so tragisch finde. Und das ist, glaube ich, genau aus dieser Auswegslosigkeit oder auch dieser Grundlosigkeit, die du jetzt auch gerade angesprochen hast. Weil es hat ja keinen Grund. Das erinnert mich so an, weiß nicht, ist jetzt ein steiler Vergleich, aber es erinnert mich so ein bisschen an das Ende von Melancholia von Lars von Trier, weil es hat einfach keinen, da kommt einfach dieser Planet und der schlägt auf der Erde ein, es gibt keinen Grund dafür, es gibt auch keinen Ausweg, man kann nichts dagegen tun, das ist einfach so. Das ist halt einfach so der pure Nihilismus.
Wobei es in dem Fall ja schon jemanden gibt, der quasi schuld oder der diese Aktion auslöst. Bei dem Planeten ist es ja
Ja,
Natur.
stimmt, aber letztlich dieser Junge, der macht es ja auch nicht irgendwie jetzt, um irgendwas Böses zu tun. Der weiß ja auch nichts von dem Innenleben der Zinnsoldaten in dem Sinn, sondern für den ist es auch eigentlich nur eine beiläufige Handlung, an der er jetzt aus irgendeinem Grund gerade Spaß hat. Aber es ist jetzt nicht, dass. Also es hat eigentlich jetzt keinen tieferen Sinn. Das hebt ja das Märchen auch extra hervor, dass es keinen Grund dafür gibt und dass der Junge da auch nichts davon hat oder irgendwas. Das passiert einfach und dann ist er halt weg, der Zinnsoldat.
Ja.
Und das finde ich, das ist, glaube ich, das, was mich da so traurig macht bei diesem Märchen, diese absolute Ausweglosigkeit, die sich weder auflöst, noch irgendwo sie aus irgendwas herkommt. Es ist ja auch nicht so, dass der Junge jetzt als der große Antagonist aufgebaut worden wäre über die gesamte Geschichte hinweg. Es passiert einfach, für den Jungen ist es was völlig relativ oder was relativ Normales. Er denkt sich gar nichts dabei.
Könnte aber auch sein, weil die sich ja vorher, ich glaube, war es nicht sogar so, dass sie, doch, da steht, er sah, also der Zinssoldat sieht die Tänzerin an und sie sah ihn an, aber sie sagten gar nichts. Und vielleicht ist es so eine Eifersucht oder dass der Junge das irgendwie spürt, dass da gerade was mit den beiden.
Tja, glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also so, ich
Es,
verstehe es nicht so, aber es könnte natürlich
ja.
sein.
Und würdest du sagen, der Kobold ist generell so der verkörpert das Böse an sich in dem Märchen?
Nee, ich finde, der Kobold, das ist für mich auch eher sowas. Das ist so, was man sich halt so zusammenreimt, wenn man es halt nicht besser weiß.
Aber ist es nicht auch mit dem Bösen manchmal so?
Ja, aber in meiner Interpretation hat der Kobold keine richtige Rolle, sondern der ist halt einfach da und denkt sich halt im Zweifelsfall, wenn es passiert, naja, das wird dann wohl der Kobold gewesen sein.
Ist aber auch interessant, dass es halt immer so auf jemanden, so einen Buhmann auf jeden Fall gibt, auf
Ja,
den man das schiebt.
klar,
So.
ja.
Ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Weltsicht, das sind Soldaten. Und was ich jetzt halt gerade erst gecheckt habe, wo ich ja immer gesagt habe, ich weiß ja gar nicht, ob sie ihn wahrgenommen hat. In dem Fall, kurz bevor er ins Feuer fliegt, scheint sie ihn ja dann wahrgenommen
Ja,
zu haben. Aber man
das
weiß
stimmt.
trotzdem nicht, ob sie da irgendwas draus zieht oder so. Also,
Ja.
ja.
Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Okay, ich habe nämlich noch verschiedene Erkenntnisse aus dem Märchen.
Oha.
Wusstest du, was ein Tschako ist?
Chakos wissen, wer der Barbarin ist.
Nicht ganz. Also, das ist eine vorwiegend militärische Kopfbedeckung von zylindrischer oder konischer Form. In der Regel besitzt er einen Augen-, manchmal auch einen Nackenschirm. Der Tschako wurde von 1918 bis Mitte der 1960er Jahre als Kopfbedeckung der Polizei in Deutschland verwendet.
Aha.
Und anfänglich wurde er aus Filz, später auch ganz oder teilweise aus Leder gefertigt, um den Träger vor Säbelhieben zu schützen. Das war ja ganz schlau. Ich dachte eigentlich, dass Filz jetzt generell für einen Soldaten nicht so eine gute Kopfbedeckung ist.
Okay.
Und dann habe ich noch als zweites, was ich richtig cool fand, die Toy Story-Episode, da wird ja erwähnt, was das Spielzeug spielt. Und zwar, es kommt Besuch, Krieg führen und Ball geben.
Ja.
Und zum Thema Krieg führen habe ich was gefunden. Und zwar malt man da einen großen Kreis mit Kreide auf den Boden, teilt ihn in so Art Kuchenstücke oder tortendiagrammmäßig auf, dann schreibt jeder einen Ländernamen auf sein Kuchenstück und dann steht einer in der Mitte, hat den Ball und ruft, Land X führt Krieg gegen Land Y.
Okay. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
Wirft den Ball hoch und rennt weg. Und dann
Wie man das im Krieg halt auch so macht.
und rannte vom Kreis weg, wie auch alle anderen, bis auf das Kind, dessen Land genannt wurde. Das Kind muss dann den Ball fangen. Okay, dann ruft das Kind Feuer und alle müssen stehen bleiben. Das Kind mit dem Ball hatte dann 3 Schritte vom Kreis ausgezählt und musste versuchen, ein anderes Kind abzuwehren. Wenn es getroffen hatte, konnte es dann von seinem Land aus oder dem Zentrum des Kreises auf einem Bein stehend, oha, sich einen Teil vom Land des anderen Kindes abzweigen und mit Kreide markieren. So, das ist alles zitiert von einem Frage-Antwort-Forum.
Ja.
Und da habe ich auch lustige Antworten gefunden. Und zwar eine hat geschrieben, ich bin 77 Jahre alt und wir Kinder haben dieses Spiel so ähnlich gespielt. Es war ein typisches Nachkriegsspiel.
Aha.
Und ein anderer schreibt: Hallo, ich bin 56 Jahre alt und auch wir haben in unserer Kindheit auf dem Dorf dieses Spiel sehr gemocht. Naja.
Der hat es auch ein paar Jahre später noch gespielt. Auf dem
Auf
Dorf.
dem Dorf spielt man das heute noch.
Es kommt auf das Dorf an, aber grundsätzlich ja.
So, ich glaube, wir kommen jetzt zur Frage, oder? Hast du noch was?
Ja, genau.
Also ich stelle die Frage diesmal zuerst.
Okay.
Und zwar sind wir jetzt schon öfter auf diesen Toy Story-Dings da verweist gekommen. Und da würde ich dich jetzt gerne fragen, einmal also das ist eigentlich nur eine einleitende Frage, hast du das dir jemals vorgestellt, dass dein Spielzeug auch lebt oder irgendwas macht, wenn du nicht da bist?
Also so eigentlich glaube ich weniger, gut, weiß ich gar nicht mehr, das kann schon sein. Wobei, wie gesagt, ich ja tatsächlich dazu neige, das etwas zu vermenschlichen und so eher im Verhältnis mit mir, weißt du, ich habe mir das glaube ich nie so vorgestellt, dass die jetzt wirklich was machen, wenn ich nicht da bin.
Also ich
Aber
weiß,
halt, ja.
ich hatte so eine Phase, wo ich zum Beispiel genau geguckt habe, wie habe ich meine Puppe hingelegt, um dann, wenn ich wieder ins Zimmer komme, zu gucken, ob sie noch ganz genau so da liegt.
Ja. Okay,
Aber
nee, also das
okay.
kenne ich von mir nicht, aber ich habe natürlich tatsächlich weiß ich auch noch, mit Kuscheltieren zum Beispiel Feste oder sowas gespielt.
Ja, gut, ja. Aber was ich jetzt eigentlich fragen wollte, das ist die eigentliche Frage, wenn es so wäre, das Spielzeug eben spielen würde, wenn die Kinder nicht da sind. Es kommt ja auch in vielen Kinderbüchern und sowas vor.
Ja.
Welches Spielzeug wärst du denn dann gerne?
Welches Spielzeug ich gerne wäre?
Ja, weil ich glaube, da gibt es schon auch Spielzeuge, die sind da jetzt eher in der Verliererposition und Spielzeuge, die haben da wirklich richtig Spaß daran.
Ja, verstehe.
Also, ob man jetzt zum Beispiel gerne ein Schaukelpferd wäre, das weiß ich jetzt zum
Nee,
Beispiel nicht.
glaube ich nicht. Ich wäre vielleicht tatsächlich irgendwie gerne, wenn dann irgendwie vielleicht. Ich habe jetzt zuerst überlegt, weil da meine Verbindung am größten ist, irgendwie eine Lego-Figur, aber Lego zerfällt halt auch sehr schnell in seine Einzel. Also Lego-Steine sind wahnsinnig massiv, aber jetzt Lego-Bauwerke oder Lego-Autos, Lego-Figuren und so, die kann man natürlich auseinandernehmen. Und das ist ja schon vielleicht etwas gefährlich. Da hätte ich etwas Angst um mich. Also vielleicht eher eine Playmobil-Figur. Und dann halt aber irgendwas Cooles, weil, also weiß ich nicht, Playmobil-Abenteurer oder sowas, der so durch den Playmobil-Dschungel läuft und so. Aber denen kann ja letztendlich nichts passieren, weil ja, das ist, glaube ich, eine sehr risikoarme Form des Abenteuers, weil es ist zwar spannend, aber ich glaube, die Gefahr, dass man wirklich dabei irgendwie Schaden erleidet, ist dann relativ gering, weil das anders sind ja auch. Also selbst die Playmobil-Krokodile werden mich ja nicht beißen können. Oder
Ja, doch, die leben ja dann auch.
aber die haben ja nicht so scharfe Zähne, es ist ja trotzdem Plastik und so, oder?
Okay.
Und die kriegen ja das Maul auch häufig dann nicht so richtig. Ja, weiß ich gar nicht. Mehr. Kriegen
Aber
Playmobil-Krokodile das Maul
macht
auf?
es
Ja,
dann überhaupt
wahrscheinlich schon.
Spaß, durch den Dschungel zu laufen, wenn man nicht mal Angst vor den Krokodilen haben muss?
Naja, ist so auf einem niedrigen Thrill-Level, weißt du? Aber ich will ja nicht die ganze Zeit um mein Leben fürchten. Also ich will jetzt nicht, dass
Ja.
ich die ganze Zeit das Gefühl habe, dass dann wirklich mir irgendwie das Bein fehlt oder der Arm fehlt oder irgendwas. Das ist ja, das kann es ja nicht sein. Also ich sollte da schon irgendwie wieder heil aus der Nummer rauskommen.
Okay, ja, jetzt hast du eine Frage an mich.
Genau, das ist jetzt eine vergleichsweise langweilige Frage, eine Frage, die sich aber ein Stück weit aufdrängt. Erinnerst du dich an ein absolutes Lieblingsspielzeug, das immer dabei sein musste oder sowas, auch wenn du in den Urlaub gegangen bist oder sowas? Das haben ja Kinder oft in so einem gewissen Alter.
Ja, es ist interessant. Ich hatte eine Puppe, die ich bis zu einem gewissen Alter auch mein Ein und Alles war und auch in jedem Urlaub dabei. Und ich habe mit der auch sehr eindrucksvoll wohl gespielt. Also ich weiß, in einem Urlaub waren wir mal im Bergdorf oder so. Und da habe ich gespielt, dass die Puppe weint. Und
Oh
meine
je.
Eltern waren irgendwie kurz nicht da. Auf jeden Fall hat die Puppe so überzeugend geweint, dass sich vor dem Haus schon so ein paar Leute angesammelt haben. und gedacht habe, irgendwas Schlimmes geht da vor sich. Das war irgendwie unangenehm. Aber ja, das war die Puppe und später weiß ich, dass es immer für mich so ver. Also es war so eine negative Erfahrung meiner Kindheit. Ich habe mir dann nämlich einen Babyborn gewünscht.
Aha.
Und habe die zu Weihnachten bekommen. Und wie das dann so ist, war das dann natürlich vor allem am Weihnachtsabend und vielleicht auch noch am nächsten Tag mein Ein und Alles. Ich habe nur noch die Babyborn gefüttert und alles mit der gemacht.
Ja.
Und dann hat meine Mutter mir so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, ob ich denn jetzt die andere Puppe, die ja jahrelang meine Puppe war, meine einzige und allerliebste, ob ich die gar nicht mehr mag. Oder ob, also so nach dem Motto, sie hat quasi gesagt, dass die Puppe ja jetzt bestimmt ganz traurig ist, wenn ich nur noch mit der Babyborn spiele. Und ab dem Moment habe ich die Babyborn irgendwie, ich habe alles Negative, was ich da dann gefühlt habe, auf diese Babyborn projiziert und habe sie sowas von links liegen lassen.
Oh, aber dann war ja die ganz traurig.
Ja, das war mir dann egal, weil das war die neue, das war die blöde neue, aber das habe ich mir wirklich geschworen, mache ich nie, niemals bei meinem Kind. Mhm. Also, das gibt ja manchmal so Erlebnisse, ja, ja. Wo du dann einfach so was rausziehst als never ever. Ja.
Ja.
Zwei kleine Anekdoten zu meinem Lieblingsspielzeug. Und die Puppe hieß Helena.
Wow. Ja. Die Helena. Die schöne
Baby
Helena.
Baby Born hatte nie einen Namen.
Aus gutem Grund.
Gut. Und jetzt kommen wir schon zum Sesam, öffne die.
Okay.
Sesam.
Du, es ist auch für dich eine Überraschung diesmal.
Ja, ich weiß von gar nichts.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja bei Impro-Theater manchmal dieses Spiel, dass jeder ein Wort sagt und dann irgendwas daraus entstehen soll. Also abwechselnd sagen wir ein Wort. Und ich dachte, wir probieren das jetzt aus, dass jeder abwechselnd ein Wort sagt und wir so einen Brief des Zinssoldaten an die Tänzerin, einen Liebesbrief formulieren. Der muss jetzt nicht ultra lang sein, aber halt so ein bisschen.
Okay, dann probieren wir mal.
Okay, wer fängt an?
Fang du mal an.
Meine
Liebste
Angebetete, wollte ich jetzt sagen. Nee, ist blöd, ne? Meine liebste Angebetete? Oh Gott.
Mein liebste Angebetete. Punkt. Wir
kennen
uns
noch
nicht,
aber
wir
haben
viel
gemeinsam.
Du
weißt
es
noch
nicht,
aber
ich
liebe
dich
ohne
dein
Gemüt?
Sehr gut. Wären
meine
Gefühle?
Achso, ich dachte Tage. Ein
großes
ein großes Katastrophengebiet.
Geht
es
dir
genauso?
Lass
es
mich
wissen.
Bitte.
Kreuze.
Kreuze?
Kreuze?
Also, du meinst jetzt nicht so XXX, sondern.
Nein! Du musst das.
Achso, ja, okay, danke. Ich könnte ja was verlieren. Kreuze pflastern unseren Weg oder so. Nein, okay.
Also, Kreuze?
Kreuze jetzt?
An?
Ja.
Nein?
Möglicherweise.
Dein?
Dich?
Liebender und... Liebender? Oder verehrender? Okay, ja. Dein, dich verehrender?
Standhafter?
Zinnsoldat.
Man muss auch noch dazu sagen, dass natürlich standhafter Zinnsoldat in diesem Zusammenhang auch eine leichte sexuelle Konnotierung hat.
Also kann sie nur noch ja ankreuzen.
Eigentlich schon, ja.
Okay, finde ich sehr gut.
Also damit hat es den Sack auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Also, man kann uns übrigens auch buchen. Also wenn wir Liebesbriefe für jemanden schreiben sollen, dann immer gerne kontaktieren.
Ja. Wenn ihr da jetzt ein Talent erkannt habt.
Gut, dann kommen wir jetzt aber zum Fazit, oder?
Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
Ich glaube, wir können das heute tatsächlich relativ kurz fassen, weil wir uns ja doch sehr einig sind und wir, glaube ich, auch das meiste schon gesagt haben. Wir sind beide Fans, oder?
Ja, voll Fan, auf jeden Fall. Ich wollte nochmal kurz darauf zurückkommen, zu dem Thema, es ist nicht so für Kinder geeignet.
Ja, haben wir damit auch begonnen, dass das ja auch ein Kunstmärchen ist und deswegen mehr für Erwachsene.
Genau, und es gibt einen Menschen, der heißt Bernhard Severin Ingemann, der hat damals, glaube ich, auch gelebt.
Ja.
Und hat eben auch gesagt, dass das Märchen nicht für Kinder geeignet ist und also schon damals nicht, muss man sagen. Das ist ja auch ein Unterschied, ein bisschen, ob man es heute oder damals. Und er verglich den Humor in diesem Märchen mit dem von E.T.A. Hoffmann. Ich muss sagen, ich kenne mich mit dem Humor von E.T.A. Hoffmann nicht besonders gut aus. Aber grundsätzlich würde ich halt auch so sehen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich eben als Kind es bestimmt mal gehört habe und nicht so viel mit anfangen konnte, dass ich es, glaube ich, jetzt meinem Kind auch nicht unbedingt vorlesen würde, obwohl ich es so toll finde. Und was ich auch interessant finde, ich verbinde das Märchen auch mit Weihnachten irgendwie.
Ja.
Obwohl das ja überhaupt kein Weihnachtsthema hat. Es ist ja auch nicht an Weihnachten, dass der Junge den Zinnsoldaten bekommt oder so.
Nee, aber tatsächlich sind ja irgendwie so Zinnfiguren trotzdem so ein Weihnachtsmarktthema auch.
Aber Zinnsoldaten damals vielleicht dann gewesen, ne?
Ja, wahrscheinlich, aber so, ich glaube, da hat man sich früher sowieso mit solcher Art Spielzeug weniger Gedanken gemacht. Aber ja, ich glaube, wenn ich gehe stark davon aus, wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst und es da Zinnfiguren gibt, dann werden da auch Zinnsoldaten oder so.
Ja, auch vielleicht auch durch diese Romantik oder Tragikromantik, dass es auch mehr in diese melancholische Herbst-Winterzeit fällt.
Ja.
Passender genau. Ist. Das kann natürlich gut sein.
Ich habe das auch in Weihnachtssammlungen jetzt schon gesehen, tatsächlich, das Märchen.
Genau.
Also da bist du, glaube ich, nicht die Einzige, die da diese Assoziation hat. Naja, und vielleicht aber schon auch, weil es doch eben Spielzeug ist und ich glaube, dass es, ich meine, heutzutage ist es ja ein bisschen anders, weil irgendwie man zu jedem Anlass irgendwie Geschenke bekommt, aber ich glaube, das war halt vielleicht auch in der Zeit, als es geschrieben wurde, nicht unbedingt der Fall. Und überhaupt das Thema Spielzeug zu behandeln, vielleicht dann automatisch so ein bisschen anlassgebunden war, oder?
Langsam geht es ja schon auf den Advent zu. Also passt es ja auch bei uns jetzt vom Podcast her, wer es jetzt sofort hört, ein bisschen rein.
Genau,
also wir legen euch Erwachsenen das Märchen sehr ans Herz, kann man sagen, oder?
Genau, absolut, und lassen uns kurz vor Weihnachten nochmal ein bisschen runterziehen. aber das kann man auf jeden Fall sehr gut lesen. Und ja, wie gesagt, es gibt auch verschiedene Adaptionen und Verarbeitungen, die kann man sich auch durchaus, glaube ich, mal angucken. Das ist, glaube ich, ein Stoff, der dazu einlädt, dass man irgendwie da bis nochmal weiterdenkt oder sich damit beschäftigt.
Genau. Okay, ja. Dann hoffen wir, ihr hattet Spaß heute und lasst es uns wissen, wenn es so war. Zum Beispiel auf Instagram oder Twitter oder per E-Mail an post@märchenschrottkast.de.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr nicht verbrannt seid, dann schaltet ihr auch das nächste Mal ein, den Märchenschrottkasten.